Wie sind Ihnen die Menschen damals um das Sperrgebiet herum und vielleicht auch im Sperrgebiet begegnet?
Also ich bin mit einigen zurück an die Orte gefahren. Das waren No-Go-Zones, wo man tagsüber mit einer Sondergenehmigung kurz hin durfte, aber man durfte nicht da leben. Und ich erinnere mich gut zum Beispiel an eine junge Frau, die hatte ein Café, total liebevoll, und musste das alles aufgeben. Oder an den Bürgermeister eines Stadtteils von Itate, der zurückging. Wir gingen in das Gemeindehaus und man sah dem Gemeindehaus an, wie gut im Grunde genommen all diese Menschen ja zusammenlebten. Und jetzt war er Bürgermeister und seine Gemeinde war nicht mehr. Also diese Menschen waren evakuiert worden, kreuz und quer durch Japan. Bürgermeister einer Stadt, die es nicht gibt. Das ist somit das Traurigste, was ich gesehen habe.
Jetzt ist ja 10 Jahre später, inzwischen leben in der Präfektur Fukushima wieder sehr viele Menschen. Wissen Sie, wie die heute mit den Folgen dieser Katastrophe umgehen?
Na, es passieren verschiedene Dinge. Also ich gehe nochmal zurück. Es war so, dass 2012 etwa 164.000 Menschen evakuiert waren, also ganz viele. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann reden wir nicht mehr über 160.000, sondern über etwa 36.000. Also in anderen Worten, einige sind eben wieder zurückgekehrt. Und da passiert etwas ganz Komisches. Das habe ich auch vor Ort gesehen, auch 2014 gesehen. Diese Dörfer sind in Anführungszeichen gereinigt worden. Also der Boden wurde abgetragen, die Häuser wurden geschrubbt. Und jetzt hat man so das Gefühl, okay, wir dürfen wieder zurück. Und es gibt ein hohes Bedürfnis bei diesen Menschen zu sagen, die wollen zurück in ihre Heimat. Es gibt durchaus finanzielle Gründe, weil all diese Menschen, die evakuiert wurden, die kosten ja auch, also wenn die wieder zurückgehen, dann reduzieren sich die Kosten und es setzt dann ein seltsamer Verdrängungsprozess ein, weil diese Menschen sagen, wir wollen jetzt nicht ständig von der Katastrophe reden, wir wollen zurück ins normale Leben. Und jetzt kommt das Aber. Fukushima oder die Gegend westlich von Fukushima ist sehr hügelig und natürlich gibt es da Wälder und jedes Mal, wenn es regnet, dann schwemmt sozusagen der Regen die Radioaktivität wieder runter. Die konnte ich selber messen und das war das Absurde, dass diese Dörfer zum Teil freigegeben wurden, aber wenn man genau hinschaut oder besser gesagt misst, merkt man, da ist immer noch Radioaktivität. Und diese Kindheit, sich vorzustellen, Kinder, bleibt auf der Straße, aber geht nicht in den Wald, weil der strahlt immer noch, das ist eine Realität, mit der diese Menschen noch sehr lange leben müssen.
Sie stehen ja immer noch in Kontakt mit manchen ehemaligen Einwohnern oder aktuellen Einwohnern von Fukushima. Was sind da die gesundheitlichen Folgen? Wie können wir uns das vorstellen?
Na, die sind natürlich nicht so wie man oft befürchtet, also dass jetzt ganz viele Menschen verstrahlt sind. Wir müssen ja immer noch etwas vor Augen halten. Der eigentliche Killer war der Tsunami, der etwa ja knapp 16.000 Menschen getötet hat. Noch einmal 2.500 Menschen sind verschollen. Also das war und das ist auch in Japan nach wie vor der große Killer. Die Radioaktivität ist hat eine andere Qualität. Die Menschen wurden rechtzeitig evakuiert. Aber da geht's eher um den Verlust von großen Landstrichen. Aber es gibt jetzt keinesfalls eine vergleichbare Zahl an Toten durch die Reaktorkatastrophe im Vergleich zum Tsunami und zum Wasser, was natürlich ganz viele Menschen überrascht hat.
Jetzt ist ja diese Gegend von Fukushima vor der Katastrophe für ihr Obst bekannt gewesen. Wie ist das heute? Wissen Sie das?
Ich weiß das, auch schon 2014 wurde sehr offensiv gesagt, da wollen wir wieder hin. Und da passierten mehrere Dinge. Das eine ist, es wird sehr systematisch alles kontrolliert. Also sowohl der Fisch, aber auch zum Beispiel der Reis oder das Gemüse, das wird genau ausgemessen. Und da sind die auch extrem pedantisch. Also ich habe 2014 Honig aus Fukushima mitgebracht. Und ich sage, ich habe den auch gegessen. Ich habe ihn natürlich vorher nochmal sehr genau gemessen. Aber da merkt man, das ist auch der Stolz dieser Menschen, die einfach sagen, hey, wir sind so etwas wie der Garten von Tokio und wir wollen auch in Zukunft davon leben. Also insofern würde ich persönlich bedenkenlos Obst aus Fukushima essen, weil es wird kontrolliert. Und zum Beispiel beim Reis war es so, dass nicht nur Stichproben getestet wurden, sondern der gesamte Reis, der aus dieser Gegend rausging, wurde getestet. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also da merkt man, da sind die Japaner schon sehr pedantisch.
Jetzt wurde ja in Japan die Debatte um die Atomenergie völlig anders geführt als hier bei uns in Deutschland. Ist so ein Ausstieg aus der Atomenergie in Japan überhaupt ein Thema heute, 10 Jahre nach Fukushima?
Na klar, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und das große Problem in Japan war, dass Japan im Gegensatz zu Deutschland nicht ad hoc eine Alternative hatte. Also die konnten nicht einfach sagen, ey, wir haben noch die alternativen Energien und so weiter. Das heißt, die mussten wirklich plötzlich umstellen auf fossile Brennstoffe und die hatten eine große Abhängigkeit von der Kernenergie. Wenn man sich das anschaut, die haben 2013 ein neues Gesetz bekommen mit klaren Sicherheitsregeln auch für die Reaktoren. Und von den 33 Reaktoren in Japan sind ja 4 in Operation oder man muss eigentlich sagen, nur 2 sind am Netz. Und wenn man das einfach mal nach vorne in die Zukunft schaut, dann ist es so, es gibt einen Plan, eine Energiestrategie in Japan für das Jahr 2030 und da sagt Japan, sie wollen etwa 24% erneuerbare Energien haben, 56% fossile und immerhin noch Kernenergie etwa 20%. Aber das wegen der Tatsache, dass die so abhängig waren von der Kernenergie. Aber langfristig wollen sie da weg.